Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Literatur im Gespräch heute mit zwei Romanen, die heiße Eisen anpacken. Alice Bhattis Himmelfahrt des 47-jährigen Pakistaners Mohammed Hanif ist eine bitterböse Satire auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in Pakistan, insbesondere auf die Unterdrückung religiöser Minderheiten. Menschentier des 60-jährigen Indra Sina, eines Briten mit indischen Wurzeln, klagt in ebenfalls satirischer Form die Missstände an, die zur Giftgaskatastrophe von Bhopal geführt haben. Missstände, die noch immer nicht behoben sind und ein schlechtes Licht werfen auf den Umgang des Westens mit sogenannten Entwicklungsländern. Beide Romane führen übrigens die aktuelle Bestenliste der Litprom an, der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika mit Sitz in Frankfurt. Jennifer Kakshuri und Esther Schneider diskutieren Alice Bhattis Himmelfahrt und Menschentier mit Franziska Hersbrunner.
Schauplatz Karachi, eine Krankenschwester aus der christlichen Minderheit und erst noch aus einer unteren Kaste, verliebt sich in einen Muslim. Damit nicht genug, dieser ist ein Scherge eines inoffiziellen Polizeikorps. Das ist dicke Post, finde ich. Und bevor wir den Anfang von Mohammed Hanifs Alice Bhattis Himmelfahrt uns anhören, hätte ich gerne einen ersten kurzen Überblick, wie diese dicke Post bei Ihnen angekommen ist, Esther Schneider und Jennifer Kakshuri.
Mir hat es unglaublich gut gefallen, gerade dieser Mix aus verschiedenen Religionen, Identitäten, diese Ambivalenz der Religion, die Christin, die in einer Minderheit lebt, in einem muslimischen Land und wie sie damit umgeht und auch wie diese Menschen, also diese Krankenschwester mit diesem Schläger, Typen zusammenkommt und was da alles abgeht, was da passiert, das fand ich sehr spannend.
Bei Ihnen?
Ja, ich fand diese Liebesgeschichte, die hat was von einem Himmelfahrtskommando, also die kann ja fast nur schlecht ausgehen und die hat wirklich sehr viel Witz, aber auch sehr viel Tempo und es gibt sehr viel zu lachen, obwohl einem ja das Lachen oft im Hals stecken bleibt, weil es zugleich eine zarte, aber auch sehr brutale Liebesgeschichte ist von zwei Menschen, die eigentlich keine Chance haben.
Dann hören wir uns doch mal an, wie Mohammed Hanif seinen Roman Alice Bhattis Himmelfahrt eröffnet. Es liest Florian Hauser.
Noch keine 3 Minuten steht Alice Bhatti vor der Einstellungskommission. Und sie ahnt bereits, dass sie die ausgeschriebene Stelle als Krankenschwester zur Aushilfe Stufe 4 nicht bekommen wird. Allerdings sagt ihr ein scharfes Prickeln im Nacken, dass dies wahrscheinlich nicht einmal das Schlimmste ist, was ihr hier passieren kann. Bis jetzt hat man ihr noch keine Fragen gestellt. Dennoch kommen ihr sämtliche Vorbereitungen, die gestärkte weiße Uniform, der nagelneue Aktenhefter, der dezente bräunliche Lippenstift, die Atemübungen zur Beruhigung ihres klopfenden Herzens, selbst die Banane, die sie an der Bushaltestelle gegessen hat, damit ihr Magen nicht knurrt, wie eine Fehlinvestition vor. Halal Geld aus dem Hammam-Fenster geworfen, wie ihr Vater Joseph Bhatti es ausgedrückt hatte. Diese Muslas lassen dich ihre Scheiße wegwischen und beschweren sich dann, dass du stinkst, hat er gesagt. Und unsere eigenen Brüder vom Herz Jesu, erst bilden sie dich aus und dann fragen sie dich, warum du stinkst.
Soweit der Anfang des Romans Alice Bhattis Himmelfahrt von Mohammed Hanif. Der 47-Jährige hat ja schon mit seinem ersten Roman Furore gemacht, eine Kiste explodierender Mangos hieß der. Das war eine bitterböse Abrechnung mit dem Diktator Ziaul-Haq und dem bis heute dominanten Militär in Pakistan. Die ganzen sozialen, religiösen, politischen Spannungen haben wir auch in Alice Bhattis Himmelfahrt, insbesondere eben die religiösen Spannungen. Und in diesem Zusammenhang finde ich ziemlich beunruhigend, in dem Jahr, als das Buch in Pakistan erschien, im Jahr 2011, wurden ja gleich 2 hohe Regierungsbeamte ermordet, die sich dafür eingesetzt hatten, dass das Land zu mehr Toleranz finde. Und die Mörder werden bis heute frenetisch gefeiert. Ich denke, diese Art von Zuständen, die es überhaupt möglich machen, dass eben solche Morde möglich sind und dass solche Morde auf Zustimmung stoßen, doch in einer breiten Bevölkerungsschicht, die hat Mohammed Hanif insbesondere im Visier. Und interessant ist, dass er sie ja ausformuliert in der Art eines rabenschwarzen Comics. Und mich würde interessieren, wie diese Form bei Ihnen angekommen ist, die Comicform, und was sich da daraus für Sie ergeben hat.
Also ich finde die Form eigentlich eine Stärke dieses Buches, also dieses Comicartige, auch beinahe eine anarchische Sprache, sehr unmittelbar ist die Sprache. Hanif saust auch dauernd eigentlich zwischen Vergangenheit, Gegenwart, zwischen Figuren hin und her, das macht das Ganze stellenweise etwas chaotisch, es ist auch eine große Hektik in dieser Art des Schreibens, man kann es auch Tempo nennen, und ich habe mir überlegt, ob der Autor das wirklich auch bewusst als Stilmittel einsetzt, um diesen chaotischen Alltag in dieser Millionenstadt Karachi zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber für mich ist das so eine Art ein Stilmittel.
Ich hatte auch das Gefühl, dass der Takt in diesem Buch etwas auch mit Karachi zu tun hat, also dass er den Takt dieser Millionenmetropole aufgenommen hat und diese auch ein bisschen vielleicht überzeichnet hat. Aber mir hat dieses Stilmittel eben auch dieses schwarz-weißen Comics, ich habe immer schwarz-weiße Bilder vor Augen gehabt, hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es eben eine Überzeichnung ist, aber man hat das Gefühl, es ist auch teilweise dokumentarisch, was er da abbildet, auch wenn natürlich alles fiktiv ist und er auch immer wieder in Interviews gesagt hat, es sei kein politisches Buch, es ist sehr politisch, aber durch dieses Stilmittel fiktionalisiert er etwas, was er somit benennen kann, also mit dieser Form.
Ich habe allerdings noch einen Einwand, also muss ich schon sagen, ich war nämlich nicht restlos begeistert, weil es gab stellenweise Passagen, wo der Autor einfach zu sehr aufs Gas drückt und dann so einfach ein Klischee reinwirft, eine Posse setzt nach der anderen und auch zum Teil sehr grobschlächtig. Also zum Beispiel nur eine kurze Szene, heißt es zum Beispiel irgendwo, ein guter Ehemann ist bestes Heilmittel gegen Albträume. Weißt du warum? Weil du dann mit deinem Albtraum schläfst. Also er hat oft solche ein bisschen grobschlächtige Witze oder auch so Szenen drin, wo ich finde, dass er übertreibt, wo es mir nicht mehr gefallen hat.
Aber ich fand genau diesen Witz, fand ich immer wieder, also auch nervend zum Teil, aber ich hatte das Gefühl, dass das etwas auch mit der Realität zu tun hat, also mit diesen Menschen, die er porträtiert, die dann aus allem einen Witz drehen, also aus allem Groben und alles, was derb ist, bringt man aufs Tapet und versucht es so auch zu legitimieren oder salonfähig zu machen.
Das ist Hanif ja manchmal vorgeworfen worden. Er selber, das hatten Sie schon gesagt, Jennifer Kakshuri, weigert sich ja für den Westen, den Pakistan-Erklärer zu spielen. Er hat recht lange im Westen gelebt, in London. Er war dort BBC-Korrespondent, ist jetzt aber wieder zurück nach Pakistan gezogen mit Frau und Kind. Hängt sehr an dem Land. Ich finde, das spürt man in diesem Buch schon auch. Also das Pakistan ist einem wirklich nahe. Eben einerseits, er will nicht so jetzt quasi unser Vertreter Pakistans sein. Er ärgert sich auch immer wieder über die klischierten Fragen, die ihm gestellt werden in Interviews. Andererseits gibt es aber wiederum Leute, die ihm vorwerfen, genau diese Klischees bediene er doch. Was finden Sie denn, wie einfach macht er es uns als Leserinnen und Lesern?
Also ich finde, er bedient zwar die Klischees, aber damit übergibt er uns auch die Verantwortung, etwas damit zu machen. Also weil eben er will ja nicht der Erklärer sein von Pakistan, und ich bin froh, dass er mir nicht versucht, Pakistan zu erklären, sondern mir gefällt dieses Porträt eines Landes oder einer Stadt, Karachi, dass er uns malt und zeichnet, und eben dieser Rhythmus, der gefällt mir sehr, und auch, dass ich mir selber dann ein Bild machen muss, weil es ist mir auch bewusst, dass das zum Teil Überzeichnungen und Klischees sind, und damit muss ich etwas anfangen, und das hat bei mir ein Interesse geweckt für das Land und auch, um irgendwie herauszufinden, was es denn war an diesen Klischees. Was vermittelt er mir für ein Bild und was hat das mit der Realität dort zu tun?
Da finde ich in diesem Zusammenhang ja ganz spannend, wie er den Ehemann von Alice Batty zeichnet. Also natürlich ist das eine Comicsfigur. Gleichzeitig merkt man ja, das ist auch ein Mensch, der wie Alice auf ihre Weise auch sehr viel Zerstörung in sich trägt. Also an dem ist Zerstörung angerichtet worden und diese Zerstörung agiert er wieder aus. Und die Ehe, für mich zum Beispiel, war sehr berührend, wie er eigentlich sehr schnell in dieser Ehe eine unglaubliche Enge empfindet und am liebsten reinschlagen würde. Und anfänglich kann er sich irgendwie noch beherrschen und kann das Schlagen wollen immer noch irgendwie umbiegen, und es geht eigentlich nicht lange und dann, ja, ist die Katastrophe da.
Ja, ich finde, also man spürt da immer unterschwellig durch dieses ganze Buch hindurch immer diese Gewalt, die omnipräsent ist. Die Gewalt, sei es in Form von Folter, sei es auch in Form von sexueller Gewalt. Und das hat mir zum Beispiel jetzt an diesem Buch wirklich sehr gefallen, dass da der Autor eigentlich auf diese trashige Art, wie er das ja auch macht, und auch sehr freizügig in der Sprache, also was den Umgang mit Tabuthemen wie der Sexualität angeht, da war ich echt verblüfft, wie direkt und auch wie unverfroren er eigentlich die Gesellschaft da kritisiert, also die Gewalt in dieser Gesellschaft. Ich finde das eigentlich auch mutig. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass er eben nach seinem Erstlingserfolg, Kiste explodierender Mangos, dass er nicht einfach wieder auf demselben Pfad geblieben ist von dieser Polizatire, jetzt hat er das Militär eigentlich vor allem angegriffen, dass er jetzt eben so eine Liebesgeschichte nimmt, um die gesellschaftlichen Zustände aufzuzeigen und eben so eine unmögliche Liebesgeschichte auch. Und das finde ich eigentlich die Stärke an diesem Buch.
Und einen Schauplatz, den ich auch sehr gut gewählt finde, dieses Herz-Jesu-Krankenhaus, genau. Das einerseits also ein wirklich total abgefuckter Laden ist, man kann es nicht anders sagen, und andererseits ja auch noch eine VIP-Station unterhält mit allerlei pakistanischen Notabeln, die sich dort behandeln lassen, also wo man quasi wie ein Staat im Staat,
ja, genau,
hat.
Genau, das mit Krankenhaus als Spiegel, genau, von Karachi, der Gesellschaft, oder von der Gesellschaft, ja.
Es sind unglaublich viele Figuren und Szenen in diesem Roman. Das wäre völlig vermessen, wenn wir versuchen wollten, ihnen habhaft zu werden. Ich möchte zum Schluss von Ihnen beiden, Jennifer Kakshuri und Esther Schneider, einfach noch wissen, gibt es eine Figur oder auch eine Szene, die sich Ihnen besonders eingeprägt hat?
Also neben der Figur Alice Bhatti und all ihren Ambivalenzen bezüglich religiöser Identität und Identität als Frau in einem Staat wie Pakistan, hat mich eine Szene wahnsinnig beeindruckt und an so Wimmelbilder in Kinderbüchern erinnert. Und zwar gibt es eine Szene ganz am Anfang der Liebesgeschichte, als Alice Bhatti ihrem späteren Mann einen Korb gibt, weil er sagt ihr, dass er ihren Müll durchwühlt und dass er ihre Notizblöcke klaut, um ihre Schrift zu studieren und so weiter. Und sie sagt ihm dann, er soll bitte weggehen, sie wolle nichts von ihm wissen. Und er aus Frustration schießt einfach irgendwo hin, trifft einen Lastwagenfahrer in der Schulter wie Dominosteine, bricht das Chaos in Karachi aus und 3 Tage lang ist einfach totales Chaos dort. Und diese Art von Wimmelbild gefällt mir gut. Man verliert sich nicht. Also Hanif gibt uns immer wieder eine Orientierung. Aber ich fand das einfach wahnsinnig stark, wie das beschrieben wird. Es ist extrem komisch. Es ist auch absurd. Es ist total glaubwürdig. Also wie dann diese Kettenreaktion passiert, und das ist ein Bild, das ich nicht vergessen werde.
Das ist lustig. Ich habe genau dasselbe Bild ausgewählt. Und zwar einfach, weil es bei mir wie ein Film abgelaufen ist. Und dieser Teddy kommt raus, schießt einfach aus Frustwild herum mit seiner Pistole. Und dann passiert dieser Unfall. Und es hat eben noch etwas anderes gezeigt, oder? Es kommen ja da sehr viele Kinder auch ums Leben. Und der Chauffeur, der sieht das, rennt davon und ist verschwunden. Teddy sieht es, rennt davon und ist verschwunden. Und es bleibt zurück ein Chaos und vor allem eine Ungerechtigkeit, die eben das Leben der Leute in Karachi so dominiert. Das ist als Bild wahnsinnig stark, oder? Man kann eigentlich gar nichts tun gegen diese Ungerechtigkeit, dass da einer jetzt herumballert und dann sterben gleich etwa 10 Leute.
Wir machen hier einen Punkt, die Angaben zum Buch noch. Mohammed Hanif, Alice Bhattis Himmelfahrt, aus dem Englischen von Ursula Gräfe, 270 Seiten A1 Verlag. Reflexe hier auf DRS2, Literatur im Gespräch mit Jennifer Kakshuri und Esther Schneider und den beiden Romanen, die zurzeit die Bestenliste der Litprom anführen, der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Der 60-jährige Indrasina, Brite mit indischen Wurzeln, war, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, einer der prominentesten Werber in England, und in dieser Funktion wurde er eines Tages angesprochen, ob er nicht bereit wäre, eine Kampagne zu machen für Bhopal. Man wollte dort ein Krankenhaus errichten. Und Sina war ganz entsetzt, dass das fast 10 Jahre nach dem katastrophalen Giftgasunfall war, und hat sich dann sehr engagiert, und seither ist Bhopal so etwas wie sein Lebensthema. Und sein neuer Roman Menschentier, denke ich, handelt von den Spätfolgen dieser Katastrophe von 1984, auch wenn im Buch die Stadt Kaufpur heißt. Und ich finde ganz interessant, dass auch Indrasina einen Schritt weiter geht, so wie Mohammed Hanif auch. Es geht nicht nur um diese spezielle Katastrophe, sondern es geht überhaupt um die Art und Weise, wie Mensch und Natur in sogenannten Entwicklungsländern ausgebeutet werden. Ich möchte auch da von Ihnen beiden wissen, Jennifer Kakshuri und Esther Schneider, bevor wir mal reinhören in dieses Buch. Es sind, so gibt das Buch vor, Aufzeichnungen, die ein 19-Jähriger, ein Opfer dieser Katastrophe, auf Kassetten gesprochen hat für einen ausländischen Journalisten. Also bevor wir ins Buch reinhören, in diesen langen Monolog, möchte ich wissen, welchen Gesamteindruck Sie von diesem Buch haben.
Ich finde, es ist ein berührendes Buch in vielen Momenten. Es hat starke Bilder und es hat einen ganz, ganz starken Einstieg, aber es hält nicht ganz durch, was es verspricht. Und was ich doch finde, es wird eine gnadenlose Welt beschrieben, bei der es mir beim Lesen oft schlecht wurde vor Wut. Und trotzdem, es tönt ein bisschen zynisch, ist der Roman auch sehr, sehr lustig. Und das liegt vor allem an der verkrüppelten Hauptfigur, die einfach frech und respektlos ist. Und diese Figur, die hat mir gefallen.
Diese Figur hat mir auch sehr gefallen und auch die Sprache hat mir sehr gefallen, denn es ist ja auch diese Hauptfigur, dieser Ich-Erzähler, der auf Kassetten spricht. Er hat eine unglaublich derbe Sprache. Er beschreibt auch sehr präzise, also was er sieht, was er macht. Und er hat einen Mix aus allen möglichen Sprachen, die er aufschnappt, und das hat mir sehr gefallen. Und ansonsten geht's mir auch ähnlich wie Ihnen, Esther Schneider. Ich fand den Einstieg eigentlich das Stärkste und dann hält das Buch nicht, was es verspricht. Ich dachte, wow, das zieht mich rein und das lässt dann nach ein paar hundert Seiten lässt es ein bisschen nach.
Holt aber ganz am Schluss
noch mal auf.
Also, dann hören wir uns jetzt mal einen Teil des Einstiegs an. Menschentier von Indrasina, es liest Florian Hauser.
Früher war ich ein Mensch, erzählt man mir. Ich erinnere mich selber nicht daran, aber Leute, die mich kannten, als ich klein war, sagen, ich ging auf zwei Beinen wie ein Mensch. Ganz niedlich warst du, ein ungezogener kleiner Engel. Du hast auf Zehenspitzen gestanden, Animal, mein Sohn, und im Schrank nach Essen gesucht. Solche Dinge, sagen sie. Nur, dass es meistens kein Essen gab. Außerdem sind es nicht alle Leute, die das sagen, sondern bloß Ma Franci. Außerdem sagt sie es auch nicht so, sondern sie sagt, »Tu étais si charmant, comme un petit ange méchant.« So reden sie in ihrem Land. Außerdem bin ich weder ihr richtiger Sohn noch irgendein Engel. Aber es stimmt, dass Ma mich mein ganzes Leben lang kennt, seit beinahe 20 Jahren also. Die meisten Leute hier in der Gegend wissen nicht, wie alt sie sind. Ich schon, denn ich wurde ein paar Tage vor der Nacht damals geboren, an die sich niemand in Kaufpur erinnern möchte, die aber keiner vergessen kann. So ein hübscher kleiner Junge bist du gewesen, als du 3, 4 Jahre alt warst, riesige Augen hast du gehabt, schwarz wie der Upper Lake um Mitternacht. Tu étais un vrai bourreau de cœur, dein Lächeln hätte das Herz jeder Mutter gebrochen. So redet sie. Du bist früher aufrecht gegangen, sagt Ma Franci, warum sollte sie lügen? Nicht, dass mich das tröstet. Ist es nett, einen Blinden daran zu erinnern, dass er mal sehen konnte? Die Priester, die den Toten Zauberworte ins Ohr flüstern, sagen ja auch nicht, Kopf hoch, du hast mal gelebt. Niemand beugt sich vor und versichert dem in Staub liegenden Scheißhaufen zärtlich, du siehst immer noch ein bisschen wie der Kebab aus, der du mal gewesen bist.
Es ist unüberhörbar, der Ton in Menschentier von Indrasina ist sogar noch ein Tick schriller als in Mohammed Hanifs Alispatis Himmelfahrt. Ich finde, es will etwas heißen. Es hat natürlich viel zu tun mit diesem Animal, der eben verkrüppelt ist durch den Unfall und der aber sich absolut dagegen sperrt, als ein Opfer gesehen zu werden. Er will ein normaler 19-Jähriger sein, obwohl er in der Gosse lebt und auf allen Vieren eben nur gehen kann. Und als ein normaler 19-Jähriger ist er verliebt in eine junge Frau, Nisha heißt die, und deren Freund organisiert den Widerstand gegen jene Firma, die die Katastrophe verursacht hat. Nun kommt eine amerikanische Ärztin nach Kaufpur, baut eine Klinik auf, ist aber eine obskure Figur. Nisha und ihr Freund haben sie im Verdacht, sie spioniere und sei eigentlich nur so jemand, der die Firma schützen sollte vor irgendwelchen Klagen. Und deshalb setzen sie dann Animal auf diese Ärztin an. Das ist eigentlich schon der ganze Plot. Es geht einfach darum, was passiert in der Auseinandersetzung zwischen den Firmengegnern und dieser Ärztin und den Notablen der Stadt und so weiter. Nun, ich finde, es braucht einiges, einem mit einem 500 Seiten Monolog bei der Stange zu halten. Und Sie haben beide ja schon gesagt, dass Sie das nicht nur gelungen finden. Ich möchte aber doch noch ein bisschen genauer wissen von Ihnen, wie sich dieser Monolog überhaupt gestaltet.
Also der Monolog gestaltet sich so, dass die Hauptfigur Animal eben von seiner Geschichte erzählt. Das, was Spannung herstellt, ist, dass er unglaubliche Widerstände hat, uns zu erzählen, was damals in dieser einen Nacht passiert ist. Also er will uns nicht erzählen, was in dieser einen Nacht passiert ist. Er will uns von seinem Leben erzählen als Mensch, der quasi unten lebt, auf seinen Vieren lebt, den Blick von unten nach oben hat. Und was auch noch Spannung erzeugt, ist, dass er uns als Leser, Leserin immer wieder anspricht. Er nennt uns Auge und konfrontiert uns eigentlich auch mit unserer Sensationsgier, die ja auch der Journalist hat, der ihm eben dieses Kassettengerät und die Kassetten schenkt, um diese Geschichte zu erzählen. Und das gefällt mir auch unglaublich gut, dass er nicht Sentimentalität oder Mitleid erzeugen möchte und trotzdem wird man empathisch, man ist zum Teil auch angewidert von seinen derben Erzählungen, was er gerade macht, wie er irgendwie am Fußboden rumkreucht und auch nach Essen sucht. Und
ja, es ist eigentlich die Tonalität, die er sehr gut trifft in diesem Monolog, finde ich. Also es hat sehr viel Sprachwitz drin, also wie er die Geschichte erzählt. Und zwar wird sowohl Tragisches wie auch Lustiges wird in derselben Tonalität erzählt.
Also und einfach
es ist halt, wie es ist. Es wird nichts beschönigt, unverfroren, ungeschminkt, auch respektlos bis zu einem gewissen Grade. Und das macht ja eigentlich den Reiz dieses Romans aus. Und es gibt ja so Sätze, also wo ich wirklich, da musste ich schallend lachen. Also wenn er zum Beispiel sagt, ja, die Welt der Menschen ist doch gemacht dafür, dass man sich in Augenhöhe betrachten kann. Und dann, aber hebe ich den Kopf, dann starre ich jemandem auf den Schritt. Ist eine ganz andere Welt da unten. Glaub mir, ich weiß, wer sich die Eier nicht gewaschen hat. Also es kommt alles wirklich so sehr direkt raus. Und er bringt auch die wohlerzogene, also uns wohlerzogene Europäer ins Schwitzen und in peinliche Situationen. Das macht er ja auch mit dem Journalisten, dem er diese Geschichte erzählen soll.
Und es ist ja zweifach der Blick von unten. Einerseits wirklich real physisch, weil er einfach nicht groß ist und eben den Leuten auf den Hintern schaut, wenn er den Kopf hebt. Und andererseits auch seine soziale Position, dass er so arm ist und dass er kein Essen hat und also alles, was dann dazugehört zu seiner Geschichte, wo er kein, in Anführungsstrichen, normales Leben hat wie andere Menschen, denen es finanziell oder materiell besser geht.
Ja, und das wirft er dann diesen Fremden, die aus dem Westen, aus dem wohlgenährten Westen kommen, auch um die Ohren. Also er sagt dann auch, du bist doch nur gekommen, um diese Geschichte aus mir herauszupressen, damit ihr euch dann daran ergötzen könnt. Also das hält er ihm ja vor. Also ist er wirklich sehr wach, dieser 19-jährige Junge.
Und seine Widerstände beziehen sich ja nicht nur auf den Widerstand, unsere Sensationslust zu befriedigen, sondern erst bis ganz am Schluss will er auch nicht wirklich als Mensch behandelt werden, obwohl er ambivalent ist. Und diese Ambivalenz schimmert auch immer wieder durch. Aber er setzt sich ja quasi mit einem Hund gleich, der ihn am Anfang zumindest eine starke Präsenz hat und ihn begleitet.
Und ist das in Ihren Augen nicht dann doch ein Stück weit auch wieder Sozialkitsch oder ein Klischee, also ein verkrüppelter Mensch, der nicht...
Er bricht
also, ich finde immer, dass er da immer so haarscharf irgendwie dran vorbeigeht. Also das ist nicht das Problem. Der Roman hat ein anderes Problem. Ich finde, es ist nicht... Also diese Figur Animal... Die ist wirklich so frech und unverschämt und kommt auch so rüber und hat viel schwarzen Humor, ist zynisch und das gefällt mir. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass der Autor eigentlich diesen Roman missbraucht, um eine politische Message an die Leser und Leserinnen zu bringen. Man könnte das auch anders machen, man könnte das literarisch erzählen, aber er über weite Strecken wird es wie zu so einer, ja, kommt es ungefiltert drüber und es wird auch so wie zu einer Propagandaschrift. Und das, finde ich, ist die Schwäche des Romans.
Ich finde eben auch die 500 Seiten, finde ich, im mittleren Teil sehr, sehr lang. Und mir geht es ähnlich, dass ich dann so denke, okay, und warum nennt er den Ort Kaufpur und nicht Bhopal? Alle wissen, dass Bhopal gemeint ist. Und hat er das Gefühl, dass er eine politische Message dadurch stärker platzieren kann, als wenn er es wirklich beim Namen nennt? Und eigentlich nennt er es ja beim Namen, indem er es nicht tut. Ich fand das auch ein bisschen anstrengend und bemühend.
Gut, ich denke, wir müssen hier einen Punkt machen, um zu unseren Tipps zu kommen, wie immer am Schluss von Literatur im Gespräch hier auf DRS2. Zuvor aber noch kurz die Angaben zu Indrasinas Menschentier aus dem Englischen von Susan Urban, 508 Seiten, Edition Büchergilde. Tipps: Die Wildgans, ein Roman von 1913, geschrieben vom japanischen Militärarzt und Dichter Ori Mogai, ist Ihr Tipp. Esther Schneider, warum?
Ich bin ein großer Fan von japanischer Literatur und ich habe dieses kleine, feine Buch mitgebracht, das ja neu übersetzt worden ist, jetzt im Manesse Verlag. Und es ist ein Roman der kleinen Momente, ein stiller Roman über eine aussichtslose Liebe. Sie spielt in der Meiji-Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts in Tokio. Es ist eine Dreiecksgeschichte, die nie richtig in Fahrt kommt, also so sehr verhalten, so dahin plätschert, aber sehr, sehr poetisch. Und es geht um eine schöne, edle Frau, die von einem unehrenhaften Verehrer geschändet wird und dann als Zweitfrau an einen Wucherer verhökert wird. Und sie verliebt sich dann im Laufe der Geschichte in einen Studenten. Es ist ein hinreißendes Buch mit vielen Zwischentönen. Und ich finde, es ist ein Muss für alle, die japanische Literatur gern haben.
Okay, das haben wir gehört. Danke, Esther Schneider. Sie empfehlen Die Wildgans von Ori Mogai, erschienen im Manesse Verlag. Sie, Jennifer Kakshuri, empfehlen eine Art Werkschau oder Arbeitsbiografie. Heinz Spörli, Weltbürger des Paletts. Warum?
Ja, Heinz Spörli ist jetzt viele Jahre in Zürich, 16 Jahre hat er im Opernhaus Zürich als Tanzchef gearbeitet und trotzdem bleibt er gewissermaßen ungreifbar als Mensch. Hier in diesem Buch wird er etwas greifbarer, man erfährt sehr viel über ihn, über seine Arbeit, aber auch über ihn als Person. Und zwar liegt das, glaube ich, daran, dass ganz viele verschiedene Menschen über ihn geschrieben haben. Also es ist nicht nur eine Schau seiner schönsten Choreografien. Klar sind auch sehr, sehr schöne, starke Bilder drin von Inszenierungen wie Sacre du Printemps, seine sehr feurige, kraftvolle Choreografie. Aber eben, es sind auch Porträts von unterschiedlichen Menschen, die ihn im Leben begleitet haben. Und so kommt man Heinz Spörli aus ganz unterschiedlichen Perspektiven näher und erfährt nicht nur, warum und wie er das Zürcher Ballett international positioniert hat, sondern man erfährt auch ganz unwesentliche, aber interessante Dinge, wie dass er auch im Privatleben ein Perfektionist ist, dass er ein geselliger Mensch ist und trotzdem überzeugter Single bleiben möchte, dass er aus Überzeugung Fahrrad fährt und keinen Führerschein hat. Und dass er am Flughafen genauso zu Hause ist wie am Opernhaus und in seiner Seefelder Wohnung.
Danke, Jennifer Kakshuri. Auch zu Ihrer Empfehlung noch die genauen Angaben. Heinz Spörli, Weltbürger des Balletts, herausgegeben von Horst Kögler und im NZZ Libro Verlag erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.